Ja, wir wenden uns heute Morgen wieder Lukas Kapitel 23 zu. Wie kann das anders sein? Und wir kehren zu der Szene auf Golgatha zurück. Es ist Passafreitag im Frühling des Jahres 30 nach Christus, als Jesus gekreuzigt wurde. Und ich möchte euch den vollständigen Hintergrund geben, wie Lukas ihn beschreibt. Und deshalb möchte ich lesen aus Lukas 23 und Vers 32 folgende. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir, gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein wunderbarer Text. Die Geschichte des reumütigen Verbrechers. Und sie findet sich nicht bei Matthäus und auch nicht bei Markus und auch nicht bei Johannes, aber sie findet sich hier bei Lukas. Und das ist alles, was wir über diese Geschichte haben. Und die Betrachtung der Verse 39 bis 43 wirft angesichts der Bekehrung eines Verbrechers einige Fragen auf. Es ist eine ziemlich rätselhafte Schilderung und so mancher von uns wünschte, dass uns Matthäus oder auch Markus eine andere Perspektive gegeben hätte oder auch vielleicht Johannes, aber das ist alles, was wir haben. Wir haben die Komödie auf Golgatha betrachtet, den Sarkasmus und den Sport, den ausgedehnten Witz, da der Gedanke, dass Jesus ein König sei, wirklich lachhaft war für seine Feinde. Die Menschen überschütteten ihn mit Spott. Wenn du ein König bist, rette dich selbst und uns. Wir haben uns den Kontrast auf Golgatha, den großen Kontrast zwischen ihrem Hass und seiner Vergebung angesehen. Während Jesus betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. War das Volk dabei, das Schlimmste zu tun, was sie je von irgendjemand oder von irgendjemand getan werden konnte? Und jetzt kommen wir zur Bekehrung auf Golgatha. Die Geschichte der Errettung eines gekreuzigten Verbrechers. Und die Errettung wirkt auf den ersten Blick vielleicht sehr kurz und vielleicht auch nicht sehr aufschlussreich, aber wenn wir heute fertig sind, das verspreche ich euch, werdet ihr feststellen, dass das nicht zutrifft. Es gibt so viele Ironien auf Golgatha, dass es einem fast unmöglich ist, sie alle aufzuführen. Hier wird Jesus verspottet, weil er niemanden und auch sich selbst nicht retten kann, während er tatsächlich einen Verbrecher rettet, sich selbst jedoch nicht. Diese Ironien setzen sich immer weiter fort. Und Jesus wird beschuldigt, von sich selbst zu behaupten, dass er ein König sei, eine Bedrohung der Macht Roms, eine Bedrohung Cäsars, eine Bedrohung der römischen Autorität, jemand, der hingerichtet werden muss, bevor er einen Aufstand anführen kann. Und dennoch wird er von denselben Leuten, die behaupten, Rom vor ihm zu schützen, verspottet und verhöhnt und als ohnmächtig und hilflos verhöhnt. Er wird wie ein König behandelt, allerdings als ein sarkastisch grausamer Scherz, obwohl er wirklich Gottes wahrer König ist. Er wird der Gotteslästerung beschuldigt, aber es sind wirklich sie, die die Gotteslästerung betreiben. Und so beschuldigen sie ihn der Gotteslästerung, während sie wirklich Gott lästern. Es ist auch ironisch, dass er, der Unschuldige, der Gerechte, von den Schuldigen hingerichtet wird und damit wird die Gerechtigkeit völlig auf den Kopf gestellt. Und es ist auch irgendwie ironisch, dass er von seinen Feinden verflucht wird, die ihn hassen, aber in einem viel größeren Maße von seinem Vater verflucht wird, der ihn liebt. Er scheint unfähig zu sein, sich selbst oder irgendjemand anders zu retten, doch durch die mangelnde Bereitschaft, sich selbst zu retten, wird er zum Retter der Welt. Er ist derjenige, der Leben spendet, der das Leben ist, der stirbt und damit diejenigen, die tot sind, zu Leben erweckt werden mögen. Nun, ein derartiger Sünder hängt neben ihm. Und Gott gibt ihm auf wunderbare Weise sofort ein verwandeltes Leben. Es ist eine weitere Ironie, dass die Juden sich Jesu Tod wünschen, damit sie das Passa feiern können, das auf seinen Tod hinweist. Und sie wollen die Lämmer schlachten, die überhaupt nicht die Sünde ausmerzen können, während sie das wahre Lamm Gottes, haben wir gerade gesungen, das einzig und allein die Sünde der Welt ausmerzen kann, ablehnen. Während sie damit beschäftigt sind, die Lämmer zu schlachten, die keine Macht hatten, tötete Gott durch ihre Hände das Lamm, das alle Macht zur Errettung hat. Nun, die Juden betrachteten das Passa als ihre Errettung vor Pharao durch Gottes Hand. Das war wirklich nicht das, worum es wirklich ging. In ihren Augen symbolisierte das Passa ihre Rettung aus der Herrschaft des Pharaos in Ägypten durch die Hand Gottes. In Wirklichkeit war es viel mehr als das. Obwohl es eine Erlösung aus Ägypten gab, barg das Passa eine viel größere Erlösung. Nun, ihr erinnert euch, was das Passa war, oder? Gott kündigte an, dass er weitläufig über die Ägypter und Israeliten richten würde. Und die einzigen Menschen, die vor diesem Gericht geschützt werden würden, waren jene, die das Blut des Lammes an die Türpfosten und an den Türsturz streichen würden. Geschah das nicht, würde das Gericht Gottes über das betreffende Haus kommen und das Leben des Erstgeborenen auslöschen. Und Gott unterschied dabei nicht zwischen Israel und den Ägyptern. Er würde das Leben eines jeden Erstgeborenen auslöschen. Und er würde Zorn und Gericht über jeden Haushalt bringen, der nicht durch das Blut des Passalammes bedeckt war. Und die Nacht des Passas war also nicht wirklich eine Erlösung von der Macht Pharaos und seinem Zorn, sondern eine Erlösung vom Zorn Gottes. Sehr wichtig. Irgendwie hatten sie es in ihrer Vorstellung so verdreht, dass sie glaubten, sie wären vom Zorn und von der Macht Pharaos erlöst worden. Sie feierten diesen Teil des Festes und vergaßen, dass das echte Passa eine Erlösung vom Zorn Gottes war. Übrigens, alle Sünder verdienen immer den Tod, sofern sie nicht vom Blut bedeckt sind. Aber das Blut der Bullen und Ziegen kann die Sünde nicht ausmerzen und kann nicht Sünde vergeben. Und deshalb hatten sie auch kein Verständnis dafür, was hier jetzt am Kreuz vor sich ging, als das wahre Passalamm im Sterben lag, damit sein Blut zum Schutz für all jene werden konnte, die an ihn glauben. Indem er sich also nicht rettete, also Jesus sich nicht selbst rettete, war Jesus in der Lage, andere zu retten. Und das Volk nahm genau das Gegenteil an, dass er niemanden retten konnte, weil er nicht einmal sich selbst retten konnte. Nun, das ist eine völlig verkehrte, falsche Wahrnehmung. Und die ganze Szene trug noch zu dieser verdrehten Wahrnehmung bei. Nirgendwo herrschte Klarheit. Die Leiter hatten keine Klarheit. Die Römer hatten keine Klarheit. Die Verbrecher hatten keine Klarheit. Die obersten Priester hatten keine Klarheit. Die hohen Priester hatten keine Klarheit. Niemand hatte sie. Jeder hatte ein verdrehtes und verkehrtes Verständnis der Geschehnisse. Aber halt! Inmitten all dessen sieht ein Mann die Dinge klar. Trotz all dem was um ihn herum geschieht, woran er beteiligt ist, geht ihm ein Licht auf. Leben entspringt dem Tod. Erkenntnis entspringt der Unwissenheit. Licht verdrängt die Finsternis. Und das ist die Geschichte dieses Mannes, den wir den reumütigen Verbrecher nennen. Und es ist eine sehr persönliche Geschichte. Eine Geschichte über einen Mann. Es ist eine persönliche Geschichte der Rettung, aber, hört gut zu, es ist wirklich auch eine typische Geschichte der Errettung aller Menschen. Habt ihr das verstanden? Es ist nicht nur eine persönliche Geschichte, sondern es ist typisch für die Errettung aller Menschen. Und vielleicht liest du die Geschichte und denkst, nun, weißt du, das ist ja nicht unbedingt, was ich mir so unter Errettung vorstelle. Es ist so rätselhaft und so kurz. Haben wir wirklich genug, um zu wissen, dass dieser Mann die notwendigen Voraussetzungen zur Errettung erfüllte? Nun, wenn ihr ein bisschen genauer hinseht, werdet ihr feststellen, dass die Antwort definitiv ja ist. Die Geschichte birgt viel mehr, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Es ist eine persönliche Geschichte, aber es ist auch eine Geschichte von jedem, weil sie zeigt, wie alle Sünder zu Christus kommen. Und deshalb ist diese Geschichte auch eure Geschichte und meine Geschichte, wenn ihr Gläubige seid. Lasst uns die Geschichte einmal genau betrachten, von Vers 39 beginnen. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Das ist Spott. Erinnert ihr euch, dass es in Vers 32 zwei Verbrecher gab? Zwei Verbrecher, die abgeführt wurden und mit Jesus hingerichtet werden. Und Vers 33 lesen wir, dass die Übeltäter jeweils einer zur Rechten, der andere zur Linken hing. Und in Vers 39 dann, dass einer der Verbrecher ihn lästerte. Aber das ist nicht wirklich die ganze Geschichte. Denn Matthäus und Markus berichten uns, dass beide Verbrecher lästerten. Sie beteiligten sich beide an der Komödie, an dem Spott und an dieser Gotteslästerung. Und die Szene entfaltet sich hier langsam. Und es ist 9 Uhr morgens, an dem Jesus gekreuzigt wird. Beide sind Teil des Scherzes, der Gotteslästerung und die jüdischen Leiter hatten diese ganze Szene eingeleitet. Alle schließen sich hier an. Und obwohl sie am Kreuz hängen und dieselben physischen Schmerzen erleiden wie Jesus, bringen sie genug Energie auf, um Jesus zu beschimpfen und zu lästern. Und dieser Moment des Hasses war so überwältigend, dass auch sie dafür ihre Energie aufbrachten. Aber plötzlich verstummt einer von ihnen im Bericht von Lukas und wir haben nur einen. Wir haben nur noch einen, der lästert. Irgendetwas geschah mit dem anderen Verbrecher. Als die Stunden am Kreuz vorübergingen, erlebt einer der beiden Verbrecher eine gewaltige Umwandlung, eine gewaltige Transformation. Und das schockiert, es ist eine 180-Grad-Wende. Sein Spott verstummt und während sein Körper ein entsetzliches Trauma von Schmerzen durchlebt und er diese erleidet, das unvergleichliche Leiden einer Kreuzigung, könnte man annehmen, dass sein Verstand eher so ein bisschen betrübt ist und so ein bisschen vernebelt ist. Aber in dem Moment der schlimmsten und vorstellbarsten Schmerzen, die wir uns überhaupt vorstellen können, wird sein Verstand auf einmal glasklar. Mit einer Klarheit und Wahrnehmung der Realität und Wahrheit, die er nie zuvor in seinem Leben hatte. Mit einer Klarheit und Wahrnehmung der Wahrheit, die er nur wenige Minuten zuvor nicht erlebt hatte. Etwas war geschehen. Plötzlich dreht er sich zu seinem Freund um und tadelt ihn für das, was dieser gerade tat. Was ist geschehen? Und ich kann euch sagen, was geschehen ist. Ein göttliches, souveränes Wunder ist geschehen. Es gibt keine andere Erklärung. Und denkt ihr, dass es unmöglich ist? Dann schaut euch einmal eine Parallele dazu an. Die beste Parallele dafür ist bei Paulus auf der Straße nach Damaskus zu finden. Erinnert ihr euch daran? Seine Gedanken über Jesus sind Gedanken des Hasses und der Verfolgung seiner Gemeinde. Und dafür hat Paulus Dokumente und ist auf dem Weg nach Damaskus, um jene, die den Namen Christi anrufen, zu verfolgen und hinzurichten. Und während er mit seinen Dokumenten in der Hand auf dem Weg dorthin ist, dringt Gott plötzlich in sein Leben ein, wirft ihn zu Boden, nimmt ihm das Augenlicht und er rettet ihn.
Leute,
so funktioniert Errettung. Sie ist ein souveränes Wunder, wenn auch nicht immer ganz so dramatisch. Aber das ist die beste biblische Parallele zu diesem Ereignis, die Bekehrung von Paulus auf der Straße nach Damaskus. Ein überwältigendes Werk Gottes. Und Paulus sagte Folgendes, als er an Timotheus schrieb: Ich war ein Lästerer, aber Gott hat sich meiner erbarmt.
Vergesst nicht, dieser Verbrecher wäre der verachtungswürdigste aller Menschen gewesen. Er galt in den Augen der Juden als unerlösbar. Und wenn ihr das mit irgendjemand anders verbinden möchtet, so wäre dieser Mann der verlorene Sohn aus Lukas Kapitel 15.
Er ist ein verdorbener Mann, aber plötzlich innerhalb eines Momentes macht er eine drastische Verwandlung durch.
Und es wird offensichtlich, was geschehen ist. Er lästert Jesus nicht mehr, sondern ist sogar entsetzt darüber, dass der andere Verbrecher Jesus lästert.
Und seine ganze Wahrnehmung, wie man Jesus behandelt hat, hat sich auf einmal komplett geändert.
Und da beginnt diese Geschichte.
Nun, der andere Verbrecher, der erlebt diese Veränderung nicht. Er hängt dort und lästert Jesus mit demselben höhnischen Sarkasmus. Bist du der Christus, dann rette dich und uns.
Das muss ihn geschockt haben, von der gegenüberliegenden Seite seinen Kameraden zu hören, der ihm in Vers 40 antwortete, ihn tadelte und sagte: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist?
Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Diese aber hat nichts Ungerechtes getan.
Das muss ein Schock für ihn gewesen sein.
Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dem geschehen, seit man dich dort festgenagelt hat?
Aber der verwandelte Mann findet jetzt den Hohn, der aus dem Mund seines Mitverbrechers kommt, beängstigend. Gerade war dieser Hohn aus seinem eigenen Mundwerk gekommen. Aber jetzt ist es anders.
Aber was er jetzt sagt, ist der Beweis dafür, dass er sich wirklich geändert hat. Die Rettung ist ein göttliches Wunder und sie manifestiert sich, sie zeigt sich. Leute, hier steckt viel mehr drin, als ihr vielleicht denkt. Erstens wird er sich Gott und der Furcht vor Gott bewusst. Das ist das Erste, der erste Beweis auch. Dann bekennt er unverblümt seine eigene Sünde und danach bekennt er die Sündlosigkeit Christi und bekräftigt dessen Messianität und seine Stellung als Erretter. Höchst erstaunlich! All das sind Reaktionen auf das wunderbare, souveräne Werk des Geistes in dem Leben dieses Verbrechers.
Das ist das Licht des herrlichen Evangeliums Christi, das inmitten der Finsternis aufleuchtet und diese vertreibt. Ich möchte die Elemente näher aufzeigen, die wirklich offenkundige Beweise dafür sind, dass er verwandelt ist. Der andere Sünder zeigt keine Furcht vor Gott, keine Furcht vor dem Gericht, kein Empfinden für Sündhaftigkeit, kein Empfinden für Gerechtigkeit, keine Schuldgefühle, kein Wunsch nach Vergebung, kein Verlangen nach Gerechtigkeit und kein Wunsch, versöhnt zu werden.
Aber dieser veränderte Verbrecher aber sieht diesen tragischen Zustand ins Auge, der noch vor wenigen Momenten sein eigener Zustand war. Und jetzt kann er diesen Zustand nicht mehr verstehen. In einem Nu, in einem Augenblick vollzog sich dieser Wechsel.
Es war ein Teil von all dem gewesen, doch jetzt kann er es nicht mehr begreifen.
Wie kannst du dich so verhalten? Wie kannst du so reden? Fürchtest du Gott nicht? Weißt du nicht, dass du das bekommst, was du verdienst? Weißt du nicht, dass dieser Mann, der hier hängt, gerecht ist?
Was für eine Verwandlung. Nun schaut diese Verwandlung mal etwas genauer an. Während der eine Verbrecher lästert, antwortet der andere und tadelt ihn. Und tadeln ist hier ein sehr starkes Wort, epitimao. Er sagte, fürchtest auch du Gott nicht? Der erste Beweis, dass Gott eine Bekehrung bewirkt, ist die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes. Wenn jemand sich zu Christus bekehrt, wenn jemand wiedergeboren ist und neu ist, sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17, ihr kennt diesen Vers, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Und das Erste, was wir bei seiner wahren Bekehrung sehen, ist ein geschärftes Bewusstsein, dass Gott eine Bedrohung ist. Angst vor Gott zu haben, sich buchstäblich vor Gott zu fürchten. Er sucht nicht wirklich nach jemandem, der ihn vom Kreuz runterholt. Er versucht nicht, jemanden zu finden, der ihn vor dem physischen Tod bewahren kann. Er will vielmehr sicher gehen, dass er vor dem göttlichen Gericht bewahrt wird. Sein Problem besteht nicht wirklich darin, was mit ihm auf der Erde geschieht, sondern was mit ihm geschieht, wenn er vor dem Thron Gottes ist. Und er ist sicherlich ein Jude, der im Verständnis von Gottes Gesetz erzogen wurde, im Verständnis von Gott, seiner Heiligkeit, Gottes Gesetz und des Gehorsams gegenüber Gottes Gesetz. Und er ist jemand, der wohl versteht, dass er gegen dieses Gesetz verstoßen hat. Er ist jemand, der unverblümt gegen Gottes Gesetz verstoßen hat und er weiß das. Er ist bekannt als jemand, der gegen dieses Gesetz verstoßen hat und er wurde als jemand, der gegen Gottes Gesetz verstoßen hat, verurteilt. Deshalb hängt er da und stirbt einen gerechten Tod und genau das sagt er auch. Und das Gesetz der Menschen war eine Reflexion von Gottes Gesetz, zumindest in Israel. Und so weiß er, wenn die Menschen mir das antun, weil ich gegen das Gesetz Gottes verstoßen habe, was um alles in der Welt wird Gott mir antun? Plötzlich sieht er klar, was über das Gesetz, die Schuld, die Sünde und das Gericht gelernt hatte. Er erkennt, dass er ein Gesetzesübertreter war. Und er wurde innerlich durch das Werk des Heiligen Geistes überführt und wurde sich bewusst, dass das, was er von einem menschlichen Richter bekam, nur ein kleiner Vorgeschmack auf das war, was er von einem göttlichen Richter bekommen würde. Dazu kommt auch die Schuld, die ihn ans Kreuz brachte und die Tatsache, dass er den Messias lästerte und es jetzt auch weiß. Das ruft noch mehr Schuldbewusstsein in ihm hervor. Von diesem Punkt des klaren Verstehens aus kann er sich nicht einmal mehr vorstellen, dass er das getan hat, dass er das gesagt hat, was er zu Jesus gesagt hat. Und er kann nicht verstehen, wie sein Freund damit fortfährt. Und deshalb sagt er in Vers 40, fürchtest du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Sie waren zwei Männer derselben Sorte. Hey, wir bekommen genau das, was wir verdienen. Fürchtest du dich nicht vor dem? Fürchtest du dich nicht vor dem, was wir verdienen? Fürchtest du dich nicht vor dem, was passieren wird, wenn wir vor Gott stehen werden? Wie Jesus in Lukas 12 sagte, in Vers 4 und 5, sagte er, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet den, der den Leib und die Seele in der Hölle zerstört. Hört einmal gut zu, denn das Folgende solltet ihr wirklich nicht vergessen. In Römer 13 heißt es, bei der Definition des gefallenen Menschen und seiner Sündhaftigkeit, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gutes tut. Ja, und da geht's noch weiter, das ist ein langer Text. Dieser Text von Römer 13 endet in Vers 18 mit der Aussage, es ist keine was vor ihnen, es ist keine Gottesfurcht in ihren Augen. Leute, es ist charakteristisch für Nicht-Wiedergeborene, für ungläubige Menschen, Gott nicht zu fürchten. Und der typische Kommentar eines Nicht-Wiedergeborenen, eines ungläubigen Menschen ist, oh, ich habe ein ziemlich gutes Leben geführt, ich werde schon sicherlich auf irgendeine Art und Weise in den Himmel kommen. Wie die Juden in Römer 10, die die Gerechtigkeit Gottes nicht verstanden, lebt der Sünder nicht in Furcht vor Gott, aber er muss der Furcht Gottes durch die überführende Kraft Gottes unterstellt werden. Der Verbrecher, der Jesus immer noch lästert, fürchtet Gott nicht. Ebenso wie alle anderen Sünder. Aber der Sünder, der Errettung findet, wurde vom Geist Gottes zu einer tödlichen Furcht vor dem göttlichen Gericht gebracht. Und ihr Lieben, diese Realität können wir, hört genau zu, diese können wir nicht zurückhalten, wenn wir mit Sündern über das Evangelium reden. Das Evangelium sagt Sündern nicht, dass sie glücklich gemacht werden oder dass sie ein besseres Leben führen werden oder dass Jesus all ihre Schmerzen wegnehmen wird, ihnen Erfüllung bringen wird. Und all diese Dinge, die Botschaft der Errettung lautet, du bist ein Übertreter von Gottes Gesetz und befindest dich auf dem Weg zur ewigen Strafe und Gottes Zorn. Du solltest lieber fürchten, dass Gott zornig sein wird. Und das ist die Botschaft. Und wenn ihr eine echte Bekehrung seht, seht ihr das. Und das erinnert uns an Lukas 18, als der Zöllner seinen Kopf beugt und auf den Boden blickt und sich an die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Lass mir keine Gerechtigkeit widerfahren. Lass das Gericht nicht über mich kommen. Sei mir Sünder gnädig. Wenn ihr das Evangelium verkündet und jemanden evangelisiert, wendet ihr euch als erstes der Frage des göttlichen Gerichts zu. Wenn ihr sagt, jemand ist errettet, dann fragt einmal, wovor er errettet ist. Errettet vor Gottes Zorn, vor Gottes Gerechtigkeit, vor Gottes Gericht, errettet vor der Hölle. Plötzlich also sah dieser Verbrecher alles glasklar vor seinem inneren Auge, dass er als Sünder vor Gott stehen würde und nichts hatte, was ihn retten könnte. Und das ist der erste Beweis. Der zweite ist das Empfinden der eigenen Sündhaftigkeit, und die beiden gehören selbstverständlich zusammen, die Furcht Gottes gekoppelt an das Empfinden der eigenen Schuld. Vers 41. Was sagt er da in 41? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Okay? Er sagt, ich bin ein Gesetzesübertreter und ich weiß das. Und das habe ich auch verdient, dass ich hier hänge. Und das ist eine wahre Beurteilung seines Zustandes, wie der verlorene Sohn, der sich zu den Schweinen herablässt und versucht, am Rande des Todes mit ihm zu essen. Jesus erzählte davon in Lukas 15, ihr erinnert euch, der verlorene Sohn kam dann zur Vernunft. Und das ist der Punkt, an dem wahre Buße beginnt, wenn jemand zur Vernunft kommt. Er ist schuldig und ist sich seiner Sündhaftigkeit bewusst. Er sagt im gewissen Sinne, ich bin ein Sünder und ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich erhalte das, was ich für meine Taten verdiene. Und das ist die Einstellung eines wahren Reumütigen. Er begreift, dass er, wenn er Gerechtigkeit in seinem Leben waltet, genau das bekommen wird, was er bekommt. Keine Ausreden. Er hat nicht gesagt, weißt du, oh, jemand hat mich hier auf Abwege geführt. Es gab so schlechte Einflüsse in meinem Leben. Ich wurde sexuell missbraucht, als ich 4 Jahre alt war. Was auch immer das sein mag. Er sagt, schau, wir bekommen das, was wir für unsere Taten verdienen. Die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Und zwar nicht nur hier auf Erden, in der Welt der Menschen, sondern sie wird im Reich Gottes ihren Lauf nehmen. Und die geistliche Realität verdeutlicht, dass der wahre Bekehrte seine absolute Schuld und seinen absoluten Ruin bekennt. Er kennt seine Sündhaftigkeit. Er hat nichts zu bieten, hat nichts, um sich selbst zu empfehlen, genauso wie der verlorene Sohn. Der hat nichts mitgebracht. Hier stehe ich, kam von den Schweinen. Ja. Er braucht Barmherzigkeit und Gnade und er weiß das. Er ist ein unwürdiger Sünder. Das sind die Beweise für Gottes Wirken als Erretter. Er braucht Barmherzigkeit. Und das war ihm noch nie so klar. Und übrigens, Sünde wird dem Sünder nie so klar und deutlich wie in der Gegenwart von Gerechtigkeit. War da Gerechtigkeit? Ja, Jesus hing neben ihm. Oder wie bei Jesaja in der Gegenwart des dreimal heiligen Gottes sagt er, verdamme mich, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Er war sich selbst sehr bewusst, welches Gericht Gottes er verdient und er war sich seiner großen Schuld sehr wohl bewusst. Aber es gibt einen dritten Beweis für das Wirken Gottes in seinem Herzen, dass er nämlich an Christus glaubte. Er glaubte an Christus. Wir reden hier von den zwei Dingen, die eine echte Bekehrung ausmachen. Buße im Rahmen der Furcht vor göttlichem Zorn und Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das sehen wir hier. Und die Dinge, die er über Christus sagt, sind, wenn auch recht kurz, wirklich sehr verblüffend. Am Ende von Vers 41 tut er, was der Sünder tun muss. Er vergleicht sich mit der Perfektion, mit der Vollkommenheit Christi. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, hinweisend auf Jesus, hat nichts Unrechtes getan. Okay? Und hier wechselt die Geschichte von einer Beurteilung seines eigenen Zustandes zu einer Beurteilung von Jesus. Genau das geschieht bei einer wahren Bekehrung. Und er geht über die Aussage, Jesus ist des Verbrechens, für das er gekreuzigt wird, nicht schuldig. Hinaus wirklich. Nämlich indem er sagt, er hat nichts Unrechtes getan. Seht ihr, dass da noch ein Unterschied ist? Ja, ob er da hängt oder nicht hängt, aber er hat nichts getan. Und wir wissen nicht, wie viel er von den Versuchen wusste, die man unternahm, um bei Jesus irgendwelche Verbrechen zu finden oder irgendwelche Schuld zu finden. Man konnte nichts finden. Wir wissen nicht, welchen Kontakt er mit Christus gehabt hatte, was er von den anderen Leuten über die Perfektion, also die Vollkommenheit von Jesus Christus gehört hatte. Eines wissen wir. Unser Herr war 3 Jahre lang im Dienst und jeder hatte davon gehört, wie dieser Jesus Christus ist. 3 Jahre lang in seiner Perfektion war er für alle zu sehen. Und keiner, nicht mal seine engsten Vertrauten, konnten ihn einer Sünde überführen. Und jetzt in dieser Situation gibt der Geist Gottes dem Verbrecher die Klarheit zu verstehen, dass er als Sünder am Kreuz hängt und das bekommt, was er verdient hat. Neben jemandem, der gerecht ist und der etwas bekommt, was er nicht verdient hat. Er glaubt damit an die Gerechtigkeit Christi. Ja? Und in Vers 42 sprach er dann mit Jesus und sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst oder in dein Reich kommst, wie eine andere Übersetzung sagt. Vers 42 sprach er mit Jesus, Herr, gedenke, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Worum bittet er hier? In einem Wort, es ist Vergebung. Ja, ist Vergebung. Wie wird er je in das Reich gelangen, wenn er keine Vergebung erfährt? Wusste er vielleicht um die Worte des Propheten Micha? Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt? Wusste er, dass Gott von Natur aus bereit war zu vergeben? Wenn er irgendetwas über die Schriften wusste, dann wusste er das. Wusste er, was er brauchte? Ja, er wusste es. Er hatte nichts, um sich selbst zu empfehlen und er brauchte Vergebung. Warum kam ihm das wohl in den Sinn? Was meint ihr, warum ihm das in den Sinn kam? Weil Jesus was gemacht hatte. Unmittelbar zuvor spricht Jesus am Kreuz, Vater, was? Vergib ihnen. Er wusste genau über Gott Bescheid. Er wusste genug über Gott zumindest, um zu wissen, dass Gott ein vergebender Gott war. Und jetzt, wo ihm klar ist, wer Jesus ist, als Messias Gottes, der Christus, der verheißene König, und als er hört, wie Jesus den Vater um Vergebung für die Menschen bittet, die ihn direkt vor seiner Nase lästern, fragt er, ob er nicht einer dieser Empfänger der Vergebung sein könnte. Er weiß, was er braucht. Geht um Vergebung durch Gnade und Barmherzigkeit. Könnt ihr die Komponenten hier sehen? Und wenn der Geist Gottes eine Bekehrung herbeiführt und Licht in die Finsternis bringt, offenbart das Licht als erstes den Zorn Gottes. Ja? Und das führt dazu, und das geht beides zusammen, die zweite Sache ist, dass das Licht offenbart, ist die Schuld der eigenen Sünde. Man weiß, ich bin ein Sünder und deshalb kommt der Zorn. Und Gott ist zornig über einen Sünder. Und die dritte Sache ist, die das Licht offenbart, ist die Herrlichkeit Christi und die Offenbarung, dass es Vergebung gibt. Es gibt Vergebung. Das ist dasselbe, als was der Zöllner sagte. Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Gibt es Vergebung bei dir? Gibt es Vergebung? Und es war ihm klar, dass dieses Gebet um Vergebung recht verblüffend war, weil Jesus seinen Vater darum bat, den Menschen zu vergeben, die dabei waren, das schlimmste Verbrechen zu begehen, das je begangen worden war. Sie töten den Sohn Gottes und sie tun es voller Schadenfreude und Sarkasmus und Hohn und Verachtung. Und deshalb schlussfolgert er, wenn es Vergebung gibt, wenn es Gnade gibt, wenn es Barmherzigkeit von Gott für die Menschen gibt, die das tun, die den Sohn Gottes ans Kreuz nageln, vielleicht kann es dann auch Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung für mich geben. So denkt er. Vielleicht könnte ich einer von denen sein, die diese Vergebung empfangen. Und dann sagt er an dieser Stelle ganz wunderbar, Jesus, Jeshua. Was bedeutet das? Jahwe rettet. Matthäus 1, Vers 21. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jeshua. Er erkennt Jesus als gerecht an. Er erkennt Jesus als eine Quelle der Vergebung, der Gnade und Barmherzigkeit an. Er erkennt, dass Jesus barmherzig und gnädig ist. Dass er diesen Menschen nicht einmal die Sünde nachtritt, sondern stattdessen Vergebung für sie möchte. Und er sieht, denke ich zumindest, all das in einer Klarheit, die vom Geist Gottes kommt. Der es ihm vielleicht hinsichtlich seines Hintergrundes ermöglicht, der vielleicht aus Gesprächen, wer weiß, woher er das wusste, diese Klarheit ermöglichte. Er musste diese Wahrheit über Christus kennen. Und wenn er Jesus sagt, so steckt sehr viel in diesem Wort, er kennt Jesus als diesen Retter, er erkennt ihn als Retter an. Woher weiß ich das? Warum wendet er sich wohl an ihn? Warum würde er ihn sonst bitten, an ihn zu gedenken, wenn er in seiner Königsherrschaft kommt, wenn er nicht denken würde, Jesus sei derjenige, der ihn retten könnte? Er sagt nicht zu ihm, mein Herr, könnten Sie für mich jemanden finden, der mich retten könnte? Und er sagt nicht, könnten Sie mich mit demjenigen in Verbindung setzen, der dafür zuständig ist, Menschen wie mich zu retten? Nein, er sagt, Jesus, Jeshua, rette mich. Gedenke an mich ist da mehr als ein Gedanke. Wir meinen vielleicht, Gedenken sei eine irgendwie verschwommene oder diffuse Sache. Davon spricht es hier aber nicht. Es geht viel mehr als das. Es ist ein Plädoyer eines reumütigen, unwürdigen Sünders für Gnade und Barmherzigkeit. Und in Wirklichkeit sagt er, hört mal gut zu, rette mich vor dem Gericht Gottes. Rette mich vor dem, was ich verdiene. Vergib mir, denn du selbst hast ja darum gebetet. Kann ich einer von denen sein, die eine Antwort auf dein Gebet sind? Und dann zeigt er, dass er eine recht umfassende Christologie besitzt. Denn er sagt, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Er weiß um die alttestamentliche Endzeitlehre. Was lehrt er das Alte Testament? Dass der Messias am Ende des Zeitalters in Herrlichkeit kommen und sein Reich errichten würde. Er würde alle Verheißungen an Abraham, an David, alle wiederholten Verheißungen des Alten Testaments erfüllen, die immer wieder von den Propheten angeführt worden waren, einschließlich des neuen Bundes, der Errettung Israels und der Errichtung eines Reiches auf Erden. Ihr wisst das, das wird im Alten Testament sehr ausführlich definiert und beschrieben, ein tatsächliches irdisches Reich, in dem Israel errettet, Jerusalem erhoben und der Messias seinen Thron in Jerusalem errichten würde, von dem er überall in der Welt herrschen würde. Die Welt würde voller Erkenntnis und Frieden sein und Jesus würde mit eisernem Stab in Gerechtigkeit und Herrlichkeit regieren. Der Verbrecher verfügt über ein messianisches Verständnis. Er versteht, dass der Messias ein Reich bringen wird. Und so sagt der Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst oder wenn du in dein Reich kommst. Niemand überlebte eine Kreuzigung, also Schlussfolgerung, deshalb glaubt er, dass Jesus sterben würde und was? Auferstehen würde. Ist doch nur logisch, oder? Das ist eine wirklich gute Christologie, ein gutes Verständnis von Christus. Und genau das ist es, was er hier sagt. Gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Er sagt, das ist nicht dein Ende. Wie der Hauptmann, erinnert ihr euch, sagt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Er ist überzeugt. Und jetzt könnt ihr möglicherweise sagen, und vielleicht wusste er, dass Jesus Macht über Leben und Tod hatte. Ja, das wusste er garantiert, denn jeder in der Stadt wusste, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Matthäus berichtet uns in Matthäus 27, dass als die Verbrecher ihn lästerten und die anderen Menschen sagten, du, der du gesagt hast, wenn ihr diesen Tempel zerstört, werde ich ihn in 3 Tagen aufbauen, sie Jesus über seinen Anspruch auf Auferstehung von den Toten verhöhnten. Das wussten sie. Die Auferstehung wurde also am Fuße des Kreuzes zu einem Streitpunkt. Der Verbrecher aber hat sehr genau verstanden, wer Christus ist. Er versteht, dass er der Messias ist. Und dieser Messias ist der von Gott Gesalbte, der auserwählte König, weil er sein Reich einleiten wird. Er versteht, dass Jesus gerecht ist. Er versteht, dass Jesus ein Retter ist. Er versteht, dass Jesus sterben und auferstehen wird. Und Jesus wird in seiner Königsherrschaft kommen und die Heiligen mit sich bringen, die zu ihm gehören. Und der Verbrecher will einer von ihnen sein. Das ist sein eschatologisches Gesuch. Im Alten Testament betrachteten die Juden ihren Tod als bis zum Ende des Zeitalters andauernd und die Herrlichkeit des Reichs als eine Art Wartezustand. Sie verstanden nicht sehr genau, was nach dem Tod geschah. Sie sprachen über das Totenreich und das Grab und seine Vorstellung war, vielleicht, Herr, in der Zukunft, am letzten Tag, nachdem du gestorben und auferstanden bist und deine Heiligen zum Leben erweckt hast, er wusste wahrscheinlich aus Daniel 12, dass die Heiligen zum Leben erweckt und nach einem Ort der Herrlichkeit in das Reich gebracht werden. Wenn jener Tag kommt, Herr, könnte ich dann in deinem Reich dabei sein? Er wusste, das würde reine Gnade sein. Und er bräuchte Barmherzigkeit. Würdest du mich zum Leben erwecken und mich zu einem Teil deines Reiches machen? Das ist wirklich die Frage. Und er spricht über die Herrlichkeit des messianischen Reichs in jener Endzeit und dann zum ewigen Reich im neuen Himmel und auf der neuen Erde, ja, das dann auf der neuen Erde wird, wo Christus für immer und ewig regieren wird. Ich möchte bei den Heiligen in der Herrlichkeit des Reichs sein. Ich weiß, ich bin unwürdig, aber würdest du an mich denken? Würdest du mich mitbringen, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst? Und die Antwort, die Jesus ihm gibt, ist absolut verblüffend. Absolut verblüffend. Vers 43, und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir. Warum fügt er wahrlich hinzu? Weil es so schwer zu glauben ist. Es ist so schwer zu glauben, dass man so jemanden einfach vergibt. Das ist ein weiterer Angriff auf die Empfindsamkeiten der religiösen Führer von seitens Jesu, wie der Vater, der auf den verlorenen Sohn zuläuft und dessen gesamten Kopf mit Küssen bedeckt, ihm ein Gewand, einen Ring und Sandalen anlegt und ihn wieder voll als Sohn anerkennt, mit sich nach Hause nimmt, ein Fest veranstaltet, eine vollständige Versöhnung, volle Sohnschaft, uneingeschränkter Reichtum, uneingeschränkte Ressourcen. Das ist ein Schock. Denn man umarmte nicht einfach einen verdorbenen Sünder, der sein ganzes Leben sündhaft gelebt hatte, der verdorben ist. Und hier handelt es sich wirklich um diesen verlorenen Sohn, ein Verlorener, der an einem Kreuz hängt. Hier endet ein verlorener Sohn letztendlich selbst. Menschen erkennen das. Er wird dort gekreuzigt und das, was Jesus zu ihm sagt, ist empörend für diejenigen, die da stehen. Er sagt, wahrlich, ich sage dir, und er wirft das wahrlich dort ein, weil es einfach schwer zu glauben ist. Schwer zu glauben. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nun, wenn Jesus römisch-katholisch gewesen wäre, hätte er gesagt, ja, bis das Reich kommt, dann könntest du vielleicht schon wieder aus dem Fegefeuer raus sein. Oder wenn er dem jüdischen System der Werke angehörte, hätte er sagen müssen, weißt du, deine Einstellung gefällt mir, aber du hast nicht genug Zeit, um deinen Weg ins Reich zu erarbeiten. Du bist fast tot. Es gibt nicht viel Hoffnung für dich. Nun, was ist dieses heute? Heute werde ich dir einen Platz im Paradies schaffen. Ganz am Rande, wenn du dort oben Anzeichen für geistliche Entwicklung erkennen lässt, dann werde ich dich vielleicht langsam mehr in den Mittelpunkt rücken. Nein, heute wirst du, wie lauten die nächsten Worte, mit mir. Hatte er das Recht, bei Christus zu sein? Machst du Witze? Was soll das denn heißen? Mit mir, heute. Was hatte er getan, um das zu verdienen? Nichts. Absolut nichts. Er würde tot sein, bevor er irgendetwas tun konnte. Das ist Gnade. Versteht ihr das? Das nennt man Gnade. Das ist der Vater, der den Sohn küsst. Das ist die volle Versöhnung ohne Aufschub. Heute im Paradies. Paradesos, ein altes persisches Wort für Garten, ist ein Synonym für Himmel. In 2. Korinther 12 sagt Paulus in Vers 2, ich wurde in den dritten Himmel entrückt. Und Vers 4 sagt er, er wurde in das Paradies entrückt. Dieselbe Sache, der dritte Himmel. Der erste Himmel ist die Atmosphäre, da wo sich jetzt der ganze Staub aus Island befindet. Der zweite ist der Sternenhimmel und der dritte Himmel ist der Wohnsitz Gottes. Das ist das Paradies. Oder Offenbarung 2,7, wo Jesus sagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wenn ihr euch Offenbarung 21 und 22 zuwendet, werdet ihr feststellen, dass der Baum des Lebens im Himmel ist. Er sagt hier also nichts weiter als, dass der Verbrecher heute mit ihm im Himmel sein wird. Leute, es gibt keine Wartezone, es gibt keine Übergangszone. Entrückt vom Leib in die Gegenwart des Herrn dahin scheiden und bei Christus sein. Wenn das nicht Gnade ist, wenn das nicht eine großartige Illustration von Gnade ist, dann weiß ich nicht, was es sein kann. Hier haben wir einen Mann, dessen gesamtes Leben für die Hölle eigentlich bestimmt ist und sich dafür qualifiziert. Und innerhalb eines Momentes kam ein souveräner Gott herunter, gab ihm komplette Klarheit über Gott und Christus rettete ihn durch die Macht des Heiligen Geistes vor dem göttlichen Gericht und traf ihn am selben Tag im Himmel und hatte Gemeinschaft mit ihm. Ist das wunderbar? Amen. Amen. Könnt ihr verstehen, wie vollkommen inakzeptabel das für ein System der Gerechtigkeit für Werke ist? Das ist hier noch etwas anderes, das uns auffällt. Die meisten von uns haben sich in ihrem Leben als Christ einmal die Frage gestellt, bin ich wirklich ein Christ? Ja, bin ich überhaupt gerettet? Und einige Menschen haben damit größere Schwierigkeiten. Ich treffe immer wieder solche Leute ein, die sagen, bin ich wirklich gerettet? Bin ich nicht gerettet? Ah, ja, und hin und her. Wisst ihr, was dieser Satz für diesen Mann bedeutet, der am Kreuz hängt? Du wirst mit mir im Paradies sein. Das, was wir aus der Schrift sehen, ja, und der Schriftglauben, wo Gott durch das Wort spricht, sagt Jesus hier diesen Mann. Das wäre so schön, wenn wir manchmal diese Stimme gleich hören können, wenn wir zum Glauben kommen. Du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist eine derartige Freundlichkeit und ein so großer Trost für diesen Mann zu einem Zeitpunkt, wo er am Kreuz hängt, wo er so überwältigt ist von seiner eigenen Sündhaftigkeit, so sehr damit gekämpft hatte zu verstehen, was Jesus gerade gesagt hatte, nämlich heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Das muss wirklich eine Plage gewesen sein auf der einen Seite und dann dieser Schock, diese Antwort und dann diese Gewissheit. Oh, dieser Retter sagt mir das zu. Und so sagte Jesus ihm einfach, um ihn jede unnötige Sorge zu nehmen. Du wirst mit mir dort sein, mit mir. Der Himmel ist kein Ort, wo wir Gott sehen oder ihn anschauen. Der Himmel ist ein Ort, wo wir bei ihm sein werden. Er wird dort mit euch sein und mit euch wohnen. Der Verbrecher bat um einen Platz in einem künftigen Reich und Christus gab ihm einen Platz in seiner Gegenwart. An jenem Tag und für alle Ewigkeit. Wow, das ist gewaltig. Unvorstellbar für Lukas 15, den älteren Bruder, oder? Sofortiger Einzug in den Himmel. Er glaubte an ein irdisches Reich, ein messianisches Reich. Er glaubte, das Reich würde von Heiligen bevölkert sein und vom Messias regiert werden. Er glaubte, Jesus sei der Messias, Jesus sei der Retter, Jesus sei der Gerechte und er bietet ihm Barmherzigkeit. Das glaubt er und erhält diese Vergebung. Also hatten die Spötter Unrecht. Jesus kann retten. Jesus kann retten, aber er kann Sünden nur retten, indem er sich selbst nicht rettet. Verstand der Verbrecher in jedem Moment, dass Jesus tatsächlich am Kreuz hing und unschuldig war? Ja. Verstand er auch, dass Jesus seine Schuld trug? Ich weiß nicht, aber der Zöllner in Lukas 18, der sich an die Brust schlug, sagte, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Er verstand das Kreuz nicht. Vor dem Kreuz war das und vor der Auferstehung. Und dies ist ein klassisches Beispiel für eine alttestamentliche Bekehrung. Aber sie geht ein bisschen darüber hinaus. Es geht darum, zu Christus zu kommen und er glaubt, soweit er die Wahrheit Christi kennen kann. Und so wird er gerettet. Also hatten die Spötter tatsächlich Unrecht. Er kann retten, aber um andere zu retten, musste er sein eigenes Leben geben. Das ist die Geschichte eines Mannes und es ist die Geschichte von uns allen. Wir wurden alle durch souveräne Gnade ergriffen. Ist es nicht so? Wir hielten Licht inmitten der Finsternis und Leben inmitten des Todes, als wir uns mit diesem Zorn Gottes auseinandersetzten, mit der Realität der Sünde und der Wahrheit Christi und um Gnade und Vergebung baten. Und unser Herr ist so bereitwillig, dass er, sobald ihr fragt, bereitwillig sagen möchte, heute, wenn dies der Tag ist, an dem du stirbst, wirst du bei mir sein. Und manche Menschen denken, dass Jesus bei seinem Tod 3 Tage lang in die Hölle hinabfuhr. Nein, er verkündigte seinen Triumph, aber am selben Tag noch war er mit diesem Verbrecher im Himmel. Was für eine Barmherzigkeit. Das ist die Gnade, die jeder erfährt, der um Vergebung bittet. Amen. Lass uns zusammen beten.